Meine Lieben, ich habe mich gefreut, heute Abend bei euch in Bern zu sein. Und wir haben Gnade gehabt, wir sind relativ gut im Verkehr durchgekommen, trotz der Sommerverkehrsbehinderungen. Lassen wir es mal so stehen. Ich freue mich sehr und wir haben das Thema schon gehört und ich möchte zu diesem Thema etwas für unseren praktischen Alltag uns mitgeben. Manchmal in unserem Alltag, da haben wir Fragen, wir haben Verhaltensweisen, wir haben Angelerntes und Angeborenes, was uns immer wieder steuert in dem Alltag. Und gerade das möchte ich heute anhand eines Beispiels aus der Heiligen Schrift mit euch ein bisschen teilen. Ich möchte in diese Geschichte ein bisschen eintauchen. Ich möchte diese Geschichte in unsere Nähe nehmen von unserem Alltag. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung im Voraus. Ich sehe ja so manche unter euch unterwegs, wenn ich hierher komme. Und ich kriege so liebe Grüße, grüß Gott Rolf und so weiter. Manchmal komme ich mir dann ein bisschen unhöflich und unanständig vor, wenn ich dann nicht richtig darauf eingehe. Aber ich bitte um Verständnis. Meine Frau und ich, wenn wir Auto fahren zu einem Gottesdienst, wie jetzt hier nach Bern, 1,5 Stunden, wenn wir 10 Sätze miteinander wechseln, dann ist es viel. Warum? Weil ich mich auf diesen Gottesdienst innerlich vorbereite und vor der Predigt in der Regel eigentlich mich nicht mit anderen Gedanken und Ideen zerstreuen möchte. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich einmal ein bisschen unanständig bin in dieser Sache. Ja, auch hier haben wir in dieser Geschichte so gewisse Situationen, wo man den Eindruck hätte haben können, es ist bloß unanständig, was da passiert. Die Auferstehung von Jesus bringt unsere Vorstellungen und Maßstäben ins Wanken. Wir feiern Ostern. Wir sind so glücklich darüber. Die einen denken darüber nach, an die Auferstehung, und die anderen, für die ist es einfach ein Festtag, der irgendwo in der Geschichte mal angesiedelt wurde, mit verschiedenen Hintergründen und Überlegungen. Wir leben in einer Welt, wo diese Dinge, diese Feste, auch das Osterfest, an Bedeutung, an Inhalt verliert. Logisch. Wir sind in einer Welt, in der uns täglich viele Probleme begegnen. In einer Welt, von der wir viele Widersprüchlichkeiten hören. Wir hören von Politik, wir hören von Krieg, wir hören von allem Möglichen und werden täglich beunruhigt durch diese Dinge. Unsere Maßstäbe, die wir haben, die lassen uns über diese Dinge nachdenken und reden und bewegen. Und der Abend kommt und wir stellen fest, dass dieser ganze Tag besetzt war, unsere Gedanken besetzt waren von all diesen Dingen, die Äußerlichkeiten. In der Politik werden wieder irgendwelche Gesetze geändert, dass es wieder ein bisschen zum verhaltensmäßigen Frieden kommt. Dann hört man plötzlich wieder, man muss wieder die AHV anpassen und dies wieder anpassen. Es werden die Gesetze geändert und wir kommen, sagte mir kürzlich jemand nach, als wir diskutierten, wissen Sie, ich komme überhaupt nicht mehr nach, wo wir sind. So viele Änderungen, ich weiß nicht mehr, wo wir stehen. Diese Äußerung ist eine Äußerung der Verunsicherung. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Verunsicherung auf vielen Ebenen da ist. und wo wir irgendwie versuchen, aus diesen Verunsicherungen herauszukommen. Auch auf der privaten, persönlichen Ebene. Verunsicherung, ein Arztbesuch. Wir kommen vom Arzt zurück. Eine Diagnose, die uns nicht so passt. Was muss ich tun? Wie muss ich mich jetzt da in dieser Krankheit retten? Welche Medikamente muss ich nehmen? Der Nachbar hat mich nicht begrüßt. Ich werde verachtet. Ich werde nicht akzeptiert. Man versteckt sich. Das sind so Dinge. Und nicht zu reden noch von der Familie, von den Kindern, von den Nachkommen, von den Enkelkindern. Ich glaube, hier rede ich nicht Unbekanntes. Wir reden von diesen Problemen, die wir tagtäglich oder denen wir tagtäglich begegnen und die uns tagtäglich auch beeinflussen. Aber seien wir getrost, wir sind nicht die Einzigen. In der Bibel, und zwar gerade nach Ostern, gab es zwei Männer und die liefen von Jerusalem nach Emmaus, etwa 11 Kilometer, ungefähr 2, 2,5 Stunden Weg. Und diese Männer, die waren da sehr, sehr, sehr aufgeregt und sehr beschäftigt mit dem, was da passiert ist. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wir von diesem Bericht lesen, im Vers 13 an, und siehe, zwei aus ihnen gingen an demselben Tag in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldwegs weit. Der Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, dass sie so redeten und befragten sich miteinander, nahte Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehalten, da sie ihn nicht kannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs, und seid traurig? Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Welches? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben, zur Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der Unsern, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter uns gingen hin zum Grab und fanden's also, wie die Weiber gesagt haben. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren und träges Herzens, zu glauben all dem, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Und fing an von Moses und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Fleck, da sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er fürder gehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen auch geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Wir haben hier eine Begegnung der Jünger mit Jesus. Der Lukas, er als Arzt, beschreibt das Verhalten von Menschen. Von Menschen, die etwas Dramatisches erlebt haben. Von Menschen, die von ihren Emotionen und von ihren Meinungen bewegt waren. Und wenn wir diese Geschichte ein bisschen in uns wirken lassen und die Parallele zu unserem Leben ziehen, als ein Gleichnis, ein Beispiel, als Spiegel für uns selber, dann sehen wir, was geschehen ist. Es heißt hier, sie sprachen von diesen Ereignissen auf diesem Weg. Ein Spaziergang, ein Heimgang, ein Rückgang nach Emmaus war nicht so interessant als die Geschichten, die sie besetzten. Und ich kann mir das so vorstellen, und ich kann mir es nicht vorstellen, weil ich Fantasien habe, sondern nur, weil ich mich kenne, weil ich weiß, wie der Mensch reagiert. Da waren viele Aspekte, die jetzt diskutiert wurden. Ich denke, die einen, auch im ganzen Land wurde ja darüber geredet. Im ganzen Land war das ein Thema. Genau bei den Jüngern war es ein Thema. Und wir lesen an einer anderen Stelle, wie sie sich versteckt haben, weil dieses Ereignis so prägnant war, dass ihr Leben in Gefahr war, ihrer Meinung nach. Was wurde da wohl diskutiert? Ich kann mir vorstellen, die einen in der Gesellschaft, die haben sich gefreut, dass jetzt dieser Irreführer, dass der plötzlich weg ist. Der Mann, der da dem Kranken gesagt hat, am Sabbat nimm dein Bett und geh, der passt doch nicht in unsere Gesellschaft, der passt doch nicht in unser Recht hinein. Ein Irreführer, der das Volk verführt, gut, dass er gestorben ist. Die anderen, die waren vielleicht voll auf Enttäuschung. Enttäuschung und Empörung über das Handeln der frommen Führer. Unsere Obersten, sie haben ihn überantwortet. Wie oft diskutieren wir über das Verhalten von religiösen Führern in unserer Gesellschaft, Kirche, was auch immer. Sie haben es nicht verstanden, dass sie Jesus überantwortet haben. Sie haben ja gesagt, er war ein Prophet, er hat so viel gemacht, er hat Kranke geheilt, er hat Wunder gemacht. Und die anderen, und zu denen dürfen wir uns vielleicht auch zählen, das waren die Zuhörer und die Nachfolger, die eine bodenlose Enttäuschung darüber erlebt haben, dass die Hoffnung und die menschliche Erwartung, die sie in die Predigten und Wunder von Jesus verbunden hatten, nicht erfüllt werden oder vielleicht nicht erfüllt werden können. Hier stehen wir an einem Punkt, wo wir die Predigt, das Wort Gottes, oft so vermenschlichen und im Gebet und in vielen Dingen unsere Vorstellungen so fixieren. Und wenn etwas anders kommt, dann sind wir so enttäuscht, dass es nicht so gekommen ist und dass Gott unsere Gebete nicht erhört hat. Ich habe in Gesprächen mit Gläubigen schon so manchmal gehört, ja, weißt du, ich habe gebetet, ich bete schon 2 Jahre und er hat mich nicht erhört. Wie sind unsere Gebete? Der Titel unserer Predigt ist heute: Unsere Maßstäbe, unsere Vorstellungen werden durch die Auferstehung Jesu verändert. Sie kommen ins Wanken, weil wir haben andere Maßstäbe, andere Ziele, die aus dem Worte Gottes herauskommen. Gehen wir doch auf diese 2 Männer hinzu und schauen wir, was da mit diesen 2 Männern passiert ist. Diese 2 Männer, sie haben debattiert. Ich kann mir vorstellen, in ihren vollen Emotionen, 2 Stunden lang haben sie darüber diskutiert. Diskutiert über, wie traurig die ganze Geschichte ist. Vielleicht auch darüber diskutiert und Gedanken in ihren Emotionen losgelassen. Nach Schuldigen gesucht. Wer sind denn die, die das verursacht haben? Oder vielleicht auch, wen muss man jetzt endlich zur Rechenschaft ziehen? Wen muss man da vor Gericht holen? Wen muss man anklagen? Wir spüren da Vergeltung. Wir spüren in diesen Emotionen, jetzt muss die Gerechtigkeit zum Tragen kommen. Aber nicht die Gerechtigkeit der Heiligen Schrift, sondern ihre eigene Gerechtigkeit. Aber vielleicht hatten sie auch noch den Gedanken, was müssen wir jetzt tun, um der Verspottung entgegenzugehen? Was müssen wir jetzt tun, um uns vor der Verfolgung zu retten? Die anderen Brüder, die waren ja schon versteckt in den Räumlichkeiten in Jerusalem. Sie zeigten sich ja schon nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil alle diese Dinge geschehen waren und die menschliche Emotion so stark war, dass man gar nicht mehr darüber nachgedacht hat, dass das Wort Gottes anders ist. Und ich erstaune mich immer wieder, so blockiert, so festgefahren, liefen sie auf diesem Weg. Jesus lauft zu. Die Diskussion hört gar nicht auf. Sie erkennen ihn gar nicht, bis Jesus die Frage stellt, über was redet ihr? Was ist das, was euch beschäftigt? Was ist das, was euch erfüllt? Über was redet ihr? Jesus stellt dann eine 2. Frage, nachdem eine ganz artige Reaktion gekommen ist. Nämlich der Kleopas, der stellt die Frage, bist denn du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Er war so gefangen in seinen Maßstäben, in seinen Vorstellungen, und in all dem, was um ihn herum geschehen ist, so stark beschäftigt, dass er diese Frage stellt und sagt, weißt du denn nicht, was passiert ist? Und jetzt ist erstaunlich, wie Jesus reagiert. Er reagiert mit einer zweiten Frage. Er ist gar nicht darauf eingegangen. Er sagt mir doch, wir hätten vielleicht gesagt, sag mir doch, was da passiert ist. Ich möchte es gern wissen. Nein, er ist gar nicht darauf eingegangen. Er sagt, was ist denn da passiert? Oder hätten wir auch die Frage noch ein bisschen anders ausdeuten können? Oder was ist geschehen, dass ihr so voller Angst, voller Furcht, voller Rachegedanken, voller Trostlosigkeit oder Vergeltungsabsichten, aber auch Mutlosigkeit und Befangenheit in euren Gedanken und Vorstellungen seid? Was ist da passiert? Kleophas, und dieses Gespräch finde ich so sehr interessant, weil es viel unsere eigene Gespräche widerspiegelt. Er geht sofort darauf ein und gibt Erklärungen ab. Erklärungen, um zu rechtfertigen, dass sie jetzt über all diese Dinge diskutieren. Äußerst menschlich, äußerst normal für uns. Möglicherweise kennen wir es auch. Der Kleophas, er sagt zunächst einmal von der Identität von Jesus. Er rühmt Jesus für das, was geschehen war. Wie wertvoll, sage ich jetzt, Jesus für die Gesellschaft Israel war. Aber er redet auch sofort über die Handlungsweise der Obrigkeit. Da war sofort ein Schuldiger. Die zerstörte Hoffnung. Er sagt, die zerstörte Hoffnung der Erlösung aus der Unterdrückung. Die Predigten Jesu waren oft so menschlich angenommen, dass sie geglaubt haben, jetzt ist der König da. Jetzt ist derjenige da, der uns erlösen kann aus dieser Bedrängnis. Wir haben eingangs gehört, Israel ist wieder unter Bedrängnis gekommen. Suche nach Erlöser in anderer Form. Und dann kommt er noch, der Kleophas, und sagt etwas hinzu. Und diese Frauen, die am Grab gewesen sind, die haben uns aufgeregt, die haben uns Dinge erzählt, die wir nicht verstehen. Wenn ich diese Rede von Kleophas nehme und diese Jünger nehme, dann möchte ich einen kurzen Schnitt und einen kurzen Rückblick machen. Sie haben Jesus nicht erkannt. Sie waren so besetzt in ihren Gedanken. Aber erstaunlich ist für mich, dass auch das, was schon geschehen war im Vorfeld, nämlich die Auferstehung des Lazarus zum Beispiel, die Heilungen, die geschehen sind, die Bestätigung, dass Gott durch Jesus Christus gewirkt hat, das war irgendwo wie weggeflogen, irgendwo wie weg, weil die Bedingungen, in denen sie jetzt standen, die haben sie so gefesselt, dass diese Wahrheiten nicht mehr da waren. Ist es nicht so in unserem Leben auch, dass wir manchmal durch die Schwierigkeiten, in denen wir stehen, in den Bedrohungen des Alltags, manchmal vergessen, was Jesus alles getan hat in unserem Leben? Sage Dank alle Zeit für das, was er an euch getan hat, sagt uns die Heilige Schrift. Und auf all diese Gespräche hin haben wir jetzt die Reaktion Jesu. Und wie lautet die? Er sagt, O ihr Toren, O ihr Unvernünftigen. Wenn ich jetzt in moderner Weise das ausdrücken würde, dann würde man sagen, ihr Idioten, ihr Dummen, ihr Unverständigen, o ihr Toren. Es ist eine ganz klare Botschaft. Ihr habt kein Verständnis dafür, sagt Jesus. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist trägen Herzens. Eine andere Übersetzung sagt, und langsam in eurem Herzen zu glauben an all das, was die Propheten geredet haben. Langsam zu glauben. Wir haben so viele Erklärungen, so viele Ausreden. Auch die Jünger. Jesus zieht eine Bilanz aus dem, was ihm jetzt vorgelegen hat. Aus diesen Gesprächen mit Kleophas. Aus den Gesprächen dieser zwei Jünger auf dem Weg. Er zieht Bilanz und sagt, langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten gesagt haben. Ich möchte hier ein kleines Zeichen setzen. Es fällt mir auf, Jesus geht trotz dem Kleophas, trotz den Erklärungen des Kleophas, nicht auf dieses Gespräch ein. Jesus nimmt das vielleicht zur Kenntnis, aber er setzt sich nicht in dieses Gespräch. Diese Geschehnisse werden nicht thematisiert von ihm, sondern nur eines. Jesus führt diese Männer an das Wort heran und sagt, von Mose bis in die Zeit seines Wirkens. Das ist die Botschaft. Er sagt, in dieser Zeit von Mose bis jetzt hat man von mir geredet. Man hat von meinen Leiden geredet. Man hat von dem geredet, was geschehen muss, um die Herrlichkeit des Herrn zu erleben. Und er fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Er führte sie zurück an die Schrift. Meine Lieben, ich möchte hier vielleicht doch auch einen Appell an uns bringen. Manchmal binden uns die Dinge des Alltags so stark, die Verpflichtungen, die Dinge, mit denen wir zu tun haben, die Unzufriedenheit mit dem Nachbar, die Unzufriedenheit mit der Familie, die Unzufriedenheit mit den Kindern und. Und wir vergessen das Wort. Und Jesus macht einen Schnitt. Und dieser Schnitt heißt, geh zurück zum Wort. Lass dich durch das Wort inspirieren. Ich denke an Philippus. Philippus, einer der Jünger, der hat zu seinem anderen gesagt, hat er gesagt, du komm, wir haben den Messias gefunden, wir haben Jesus gefunden. Oder ich denke an ein anderes Wort vom Täufer. Was sagt der Täufer? Johannes, er sagt, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Meine Lieben, unsere Erlösung hat Geschichte. Unsere Erlösung hat schon angefangen mit der Schöpfung. Dieser Schöpfer, der uns erlösen will und die, die ihm nachfolgen, werden durch ihn erlöst. Was geschah, als dieses Gespräch, als Jesus ihnen das erklärt hatte, als Jesus ihnen die Schrift geöffnet hatte, hat sie auf bekannte Propheten hingewiesen, auf Mose hingewiesen, bodenständige Botschaften aufgezeigt. Und da gingen sie dann, dann sagten sie, du musst da bleiben. Du musst da bleiben und wir gehen jetzt und essen etwas miteinander. Aber bis dahin hatten sie immer noch nicht verstanden, um was es ging. Sie gingen rein, sie aßen miteinander, Jesus nahm das Brot, brach's und dann sagt uns die Schrift, und dann gingen ihnen die Augen auf. Die Symbolik, die darin liegt, ist in dem Moment, wo wir Teil werden am Leibe Christi, mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken, mit unserem Handeln, mit unserem Verständnis, mit unserem Umdenken von unseren Maßstäben, die wir haben, mit unserem Handeln der Gewohnheit nach. Diese Umwandlung, Jesus bringt diese Maßstäbe ins Wanken. Und hier war es bei den Jüngern genau das. In dem Moment war alles weg. Die ganze Geschichte von den Ängsten, von den Sorgen, die war weg. Plötzlich sagten sie, das ist Jesus. Sie erkannten ihn an diesem Brotbrechen. Wir haben andere Geschichten in der Bibel, die das Brotbrechen, die Verherrlichung Gottes offenbart. Denken wir an die Speisung der 5000, 4000. Da hieß es auch, und er nahm das Brot und brach's. Das Abendmahl. Wir haben so manche Geschichte, die uns zeigt, dass Jesus uns Anteil haben lassen will an seinem Leib, an seiner Existenz, an seinem Dasein. Die guten Gefühle, die Jünger sagten, als ihnen plötzlich die Augen aufgegangen waren, ja, brannte dann nicht unser Herz, als er da uns die Schrift öffnete? Geht es uns nicht so? Wir sitzen in einem Gottesdienst, wir hören eine gesegnete Botschaft, eine Predigt. Es tut wohl in unserem Herzen. Wir haben den Eindruck, das ist wunderbar. Wir hören von Wunder. Wir sehen Bestätigungen nach außen hin. Da brennt unser Herz. Aber meine Lieben, das genügt nicht. Das genügt nicht. Es braucht die Umsetzung. Und wenn ich hier an diese Umsetzung denke, an diesen plötzlichen Wandel, der da geschehen ist, die Jünger, sie stellten es fest, Jesus war weg und jetzt war ein Entscheid getroffen, ein Entscheid, der nicht einfach war. Sie wollten zurück nach Jerusalem. Sie wussten, in Jerusalem sitzen die anderen und die diskutieren alle über diese Auferstehung, weil das so unmöglich ist. Die hatten vergessen, dass Lazarus auch auferstanden war. Die hatten vergessen, dass Jesus Wunder gemacht hatte und dass die Botschaften, die er gebracht hatte, dass die echt umsetzbar und umgesetzt worden sind. Sie haben entschieden, wir müssen zurück. Sie haben nicht gesagt, naja, warten wir bis morgen, bis es Tag ist und dann sagen wir es den anderen. Nein. Zeitverlust wollten sie keine haben. Sie gingen nach Jerusalem zurück. Man stellt sich so vor, es gab kein Auto, es gab keine Taschenlampen, es gab nur unwegsame Wege, Wegelager, viel Gefahr. Aber all das ist verschwunden. Die einzige Botschaft war, wir gehen zurück nach Jerusalem und wir wollen es den Brüdern sagen. Alle Gefahren, alle Ängste, alle Furcht war wie verflogen, weil sie ein Teil von Jesus geworden sind, von dieser Auferstehung. Meine Lieben, wir werden es nie schaffen, nie einen Beweis zu erbringen, der die Vernunft bekitzelt. Das Einzige, was wir haben, ist du und ich, jeder von uns, der ein Teil dieser Auferstehung geworden ist, wird Zeugnis genug sein von dieser Auferstehung und wie dem Dasein. Das Erlebnis hat sie zum Handeln gebracht. Es war keine Müdigkeit, es war keine Stunde, gar nichts war mehr maßgebend, außer dem einen. Wir müssen zu den anderen, wir müssen diese Botschaft bringen. Ich weiß nicht, ob Sie alle zusammen spüren können, welche Dringlichkeit dieser Glaube, der dahinter steckte und die Menschen so beflügelt hat, dass nichts anderes mehr eine Rolle spielte, nur dieses eine. Sie gingen zurück, sie trafen die anderen, sie sprachen mit ihnen. Ich stelle mir das so vor, jetzt waren da die Jünger zusammen, vielleicht auch die Frauen, die saßen in den Räumlichkeiten und debattierten dann miteinander. Kann's sein, kann's nicht sein und. Und jetzt kommen die zwei da und sagen, meine Zeit, wir haben etwas erlebt, Jesus ist tatsächlich da. Zweifel, oh, jetzt kommen die auch noch. Was wollen denn die? Es kann doch gar nicht sein um die Zeit. So viele Erklärungen. Und jetzt kommt Jesus mitten unter sie. Plötzlich ist er da. Und was macht Jesus? Er weiß von dem Debattieren. Er steht da unter ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Hört auf mit diesen Diskussionen. Hört auf mit diesem menschlichen Kram. Nachweis, nicht Nachweis, Friede sei mit euch. Und diesen Gruß, Friede sei mit euch, haben wir eine wunderbare Botschaft, die er uns gibt. Nämlich Friede mit uns selber. Friede untereinander. Friede, der verbindet. Friede, der neue Gedanken schafft. Friede, der neues Verhalten schafft. Im Psalm 85, Vers 11, steht ein ganz wunderbarer Gedanke, den ich gern mitgeben möchte. Die Gnade und Wahrheit einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Denkt einmal über diesen Vers nach, der da geschrieben wurde, von einem Mann, der in großer Erfahrung in diesem Zusammenhang gestanden hat. Er sagt Gnade und Wahrheit. Wir haben Gnade empfangen. Er hat gesagt, er hat uns errettet. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber es heißt auch, und wäre die Zeit nicht verkürzt, so wären auch der Auserwählten keiner selig. Wir stehen in einer Zeit, in der wir ausgesprochen stark unter Druck kommen. Zweifel, Dinge, die aufkommen, wo wir nicht mehr verstehen, Dinge, die sich fast verselbstständigen. Meine Lieben, wir als Gotteskinder, wir stehen da mittendrin und wir können niemand verantwortlich machen, außer uns selber. Gnade ist uns widerfahren und Wahrheit auch. Ich habe eines Tages einmal eine Prüfung abgeschlossen und da hatte mein Professor, den ich da hatte, der hat mir vor der Prüfung noch etwas ins Ohr geflüstert. Dann sagt er zu mir: Rolf, du musst eines wissen. Du bist ein Mann, der nach der Wahrheit sucht. Aber vergesse nicht, in der Prüfung geht es um Juristik. Und da geht es nicht in erster Linie um die Wahrheit, sondern da geht es darum, wer bezahlen kann. Das vergesse ich nie mehr. Und ich kann euch sagen, das war für mich wie ein Tiefschlag. Wir sind im Licht Gottes. Sind wir in der Wahrheit? Was ist Wahrheit? Meine Lieben, Wahrheit ist das, was wir von Jesus erfahren. Jesus hat die Jünger zurückgeführt in das Wort. Mose ist gestorben. Abraham ist gestorben. Viele der Propheten, die Wahrheiten gesprochen haben, alle sind gestorben. Aber einer ist auferstanden. Und das ist Jesus. Hier, meine Lieben, lasst uns von diesem Wort belehren. Die Gerechtigkeit und der Friede und Frieden sich küssen. Ein intimes Zusammensein. Gerechtigkeit und Frieden. Üben wir das Tag für Tag in der Begegnung mit ihm. Denn der Apostel Paulus, er schreibt auch den Philippern: Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus. Trachten wir nach dem Frieden. Trachten wir nach diesem Frieden, der alle, den ganzen Verstand, die ganze Logik deines Lebens übersteigt. Deine Denkweise. Wie sollst du dem anderen begegnen wie ein Bruder, wenn er dich hasst? Wir kennen diese Darstellungen in der Heiligen Schrift. Aber der Friede Gottes, der uns geschenkt ist durch Jesus, der allen Verstand übersteigt, dieser wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Eine wunderbare Zusage. Eine wunderbare Hoffnung für uns, auch wenn uns da oder dort etwas begegnet, was uns vielleicht nicht gefällt, oder wo wir manchmal gesehen haben, naja, da oder dort stehe ich unter Druck. Aber wir lesen auch in der Heiligen Schrift, es wird keine Versuchung an uns herankommen, die uns von ihm abbringt. Es heißt ganz klar, im 1. Korinther 10 lesen wir, dass wir der Versuchung, den Prüfungen nicht ausweichen können. Sie werden kommen, aber sie werden nicht so groß sein, dass sie dich von Jesus abbringen. Jesus hat uns das beste Beispiel gegeben. Und ich möchte diese Geschichte von diesen Jüngern von Emmaus in der Begegnung mit Jesus, in der Veränderung ihrer Emotionen, in der Veränderung ihrer Gedanken, in der Veränderung ihrer Erfahrungen, möchte ich jedem von uns näher bringen, so dass wir das umsetzen können, dass wir ein Beispiel daraus nehmen und in unserem Alltag einfließen lassen. Friede sei mit euch. Jesus hat nicht geschimpft. Er hat nicht gesagt, ach, ihr Kleingläubigen, ach, was diskutiert da, das so, ich bin doch da. Nein, er hat noch mehr gemacht. Er hat hier sogar diese Zweifel, die sie hatten, diese Jünger, denen ist er noch entgegengekommen und hat gesagt, schaut, ich bin's. Fühlt, fasst mich an. Ein Geist hat kein Leib. Ein Geist kann nicht essen. Gib mir doch etwas zu essen. Und er hat damit sogar die Zweifel dieser Jünger voll und ganz aufgehoben. Im Frieden zwischen ihren Herzen, den Herzen der Jünger,
die im Zweifel gestanden haben und dem Gott göttlichen Frieden, Friede sei mit euch. Ich setze hinzu, aus dieser Veränderung der Sichtweisen und der Maßstäbe, auf die wir uns immer wieder berufen. Gott möge Gnade schenken, dass wir diese Veränderung im Alltag mitmachen dürfen. Amen.
Herr, wir danken dir von Herzen, dass du uns diese Beispiele auch gibst. Wir stehen nicht alleine. Du willst uns zeigen, du willst uns führen in der Veränderung. Ostern, die Auferstehung, hat unsere Maßstäbe verändert. Möge dein Geist uns in dieser Veränderung leiten. Möge dein Geist, der uns Anteil gibt an dir, an deinem Leibe, an deinem Sein, an deiner Ewigkeit, an deinem Vater, dass dieser Geist uns mehr und mehr täglich besetzt. Ich danke dir dafür. Amen.
Ich freue mich, dass wir eine neue Woche vor uns haben. Eine Woche, in der wir das Gehörte in unseren Herzen bewegen können und umsetzen. Möge Gott Gnade schenken, dass wir das auch tun dürfen und die Kraft dazu bekommen. Lasst uns aufstehen und miteinander noch beten. Lasst uns das Gebet unseres Herrn beten, gemeinsam miteinander, und ihm danken für seine Gegenwart. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, uns zu segnen, gekommen bist, uns dein Reich zu offenbaren. Gekommen bist und hast deinen Tröster, deinen Geist bei uns gelassen. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden in dieser Welt und wir erwarten dich als der Kommende. Wir verlangen nach dir, wir verlangen nach deinem Kommen. Hol uns heim in dein Reich. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns seinen Frieden, der höher ist denn alle Vernunft. Und leite unsere Schritte auf diesem Friedensweg in alle Ewigkeit. Amen. Gott segne euch. Schöne Woche und viel, viel Kraft.